Hallo und herzlich willkommen zum Mars Innovation Talks Podcast. Mein Name ist Anna Thüring, ich bin Masterstudentin an der Hochschule der Medien und habe diesen Podcast ins Leben gerufen. In diesem Podcast unterhalten wir uns zu den unterschiedlichsten Themen rund um Medien, Marketing, Management, Digitalisierung und Innovationen. Heute wird uns Professor Harald Eichsteller die Blue Ocean Strategy vorstellen. Viel Spaß! Hallo, heute sind wir nur zu zweit. Hallo, Herr Eichsteller.
Hallo, Frau Thüring.
Welches Thema haben Sie uns denn heute mitgebracht?
Ja, ich möchte heute etwas über die Blue Ocean Strategy erzählen und freue mich schon sehr.
Worum geht es bei der Blue Ocean Strategy denn?
Ja, die erste Frage ist, warum heißt das blauer Ozean und gibt es dann auch einen roten Ozean? Also es ist tatsächlich so, dass ich, als ich zum ersten Mal davon gehört habe, das ist schon eine ganze Reihe von Jahren her, da haben zwei Kollegen aus Frankreich vom INSEAD haben ein Buch veröffentlicht, der blaue Ozean. Und dann habe ich gedacht, naja, okay, das heißt also, man soll rausgehen in die Welt, Internationalisierungsstrategien. Und habe dann nicht weitergelesen. Und erst Jahre später habe ich dann eigentlich erkannt, um was es geht, als ich selbst mit einigen Freunden zusammen eine Weiterbildung und Ausbildung als Coach für Blue Ocean Strategy Workshops gemacht habe. Und es geht also im Kern um Nutzen, Innovation für neue Märkte. Das heißt also, man will mit Innovation neue Märkte erschließen und idealerweise das so aufsetzen, dass der Preis eine relativ untergeordnete Rolle spielt. Also man nicht in diesem roten Ozean im Haifischbecken ist, da wo alle sich tümmeln.
Also es geht nicht um neue Märkte im Sinne von neue Kontinente, genau. Sondern neue Märkte im Sinne von, was es noch gar nicht gab.
Ja, genau. Und das Einstiegsbeispiel, also ich meine, was es überhaupt noch nie gab, das gibt es natürlich ganz selten. Das Einstiegsbeispiel, und ich weiß das, weil einer von unserer Truppe war damals dabei, bei Nestlé, da ging es um Nespresso. Und Nespresso, das wissen die wenigsten, ist tatsächlich zweimal gescheitert, bevor es denn dann tatsächlich eingeführt wurde und zum Erfolg wurde. Und das lohnt sich genau hinzuschauen, weil das ist sehr interessant. Also stellen Sie sich vor, was kann denn so ein Kaffee, also wir nehmen jetzt mal so normale Senseo Tabs, also so ein Kaffeepad, da kostet irgendwie 10 Cent, 8 Cent, 10 Cent, 12 Cent. Und die Frage ist also, was kann denn so ein Kaffee? Und wenn man das so sich genau anschaut, dann gibt es natürlich erstens Koffein, klar. Dann gibt es vielleicht sowas wie Geschmack, Genuss, Ästhetik. Also es gibt ja Leute, die kaufen Kaffeemaschinen für 1.000, 2.000 Euro mit dann 20 Bar Druck erzeugen können und das eine eigene Raketenwissenschaft ist. Also Kultur, Austausch und also das kann alles, das könnte alles Kaffee können. Senseo hat im Prinzip eine Innovation gebracht und hat das ganz einfach gemacht. Also so ein Tab, legst rein, Klappe zu, draufdrücken. Und jetzt muss man wissen, deswegen habe ich das gerade mit der Technik gesagt, also ein Senseo-Pad wird mit 2 Bar, also dem Druck von 2 Bar, durch den Kaffee so durchgepowert. Das ist also so viel, wie etwa im Autoreifen ist. Das heißt, dass die Crema, die da drauf kommt, ist so mittel. Weil die richtig professionellen Kaffeemaschinen, und jetzt bin ich schon mittendrin im Thema Kaffee und Innovation, die professionellen Kaffeemaschinen, die können 20 Bar, also 18 bis 20 Bar, das ist 10-mal so viel Druck, wie im Autoreifen ist. Da kann man sich natürlich vorstellen, wenn das also durchgeht und diejenigen, die einen Siebträger haben, wissen, wenn dieses ganz kleine Löchlein irgendwann mal verstopft ist, dann hat man das Gefühl, dass das Ding fast explodiert. Also was hat der Projektleiter damals, Herr Bersenbrücke, was hat er gemacht? Er hat gesagt, okay, wir tun den Kaffee in eine Aluminiumkapsel, dann bleibt die schön frisch, Klammer auf. Das Thema Sustainability, Umweltverträglichkeit etc. war noch nicht so en vogue wie jetzt. Und er hat dann eine Maschine, die auch nicht mehr kostet wie die Senseo-Maschine, 100, 200 Euro, dann mit 20 Bar den Kaffee da durchpowern lassen. So, jetzt ist also die Frage, was kann also Senseo-Mehr. Naja, die Nummer mit dem Druck und so, naja, der Kaffee muss halt schmecken. Keine Ahnung, ob sich wirklich jemand dafür interessiert. Aber was hat Bersenbrück und sein Team, was haben die noch gemacht? Die haben das Thema Ästhetik, habe ich vorhin erwähnt, haben die aufgeblasen. Also ihr müsst euch mal anschauen, was Nespresso über die einzelnen Kaffeesorten, wie die zusammengestellt sind. Das lest sich wie Pulitzerpreisverdächtige Texte, also wirklich wie von einem Sommelier geschrieben, was da alles zusammenkommt. Großartig. Dann wissen wir natürlich, was fällt einem zu Nespresso ein?
What else?
George Clooney, keine Frage. Ich meine, das war, glaube ich, der Werbe-Coup der letzten 10 oder 20 Jahre, George Clooney zu verpflichten, der dann wirklich dem Ganzen auf der einen Seite so eine natürliche Exklusivität verleiht, auf der anderen Seite aber auch mit dieser Selbstironie, wenn man dran geht. Also ich zeige in meinen Vorlesungen eine ganze Reihe, und ich könnte das eine ganze Stunde lang machen, Werbespots von George Clooney, von Espresso. Mein Lieblings ist also Malkovich auf der einen Seite und Jack Black, also ganz weit vorne. Könnte ich mir jede Woche neu angucken. Also so gelungen, so ironisch mit sich selbst. Also ganz großartig. Also was hat Nespresso geschafft? Sie haben im Prinzip was kreiert, was Wertdimensionen darstellt, die außerhalb des bestehenden Wettbewerbs sind. Und das kreiert dann schlicht und ergreifend einen blauen Ozean. Ganz wichtig am Anfang, Bersenbrück ist ja, wie gesagt, das Projekt war zweimal gescheitert, ist nicht in die Listung im Lebensmitteleinzelhandel gegangen. Das war eine seiner Bedingungen. Und die haben quasi kompletten Vertrieb erstmal vollständig zentral aufgezogen. Es gab einen Flagship-Store in Zürich und in Düsseldorf in Deutschland. Sonst nichts, sonst konntest du nur im Internet bestellen. Und aber diese Exklusivität, also wer einmal dann sozusagen sein erstes Paket bestellt hat und eine Ebenholz geschnitzte Schatulle bekommt, wo dann die glänzenden Aluminiumkapseln reingelegt werden. Also ihr merkt schon, ich bin begeistert davon. Und Nespresso macht auch aber trotzdem mittlerweile, nur ein kleiner Nebensatz zum Thema Sustainability, heute eine ganze Menge dazu, um zu sagen, nee, das ist gar nicht so schlimm. Glauben natürlich nicht alle, aber also ich habe zum Beispiel ein Schweizer Taschenmesser, was aus den Abfällen von einer türkisfarbenen Kaffeesorte den entsprechenden Kapseln hergestellt worden ist. Also sie haben das Problem erkannt. Sie machen eine ganze Menge, aber so richtig, naja, nachhaltig ist es wahrscheinlich nicht.
Ich glaube auch nicht.
Nee, aber was ist das Ergebnis? Das Ergebnis, und Nestlé hat aufgehört, als sie 5 Milliarden Euro Umsatz gemacht haben, nur mit Nespresso.
5 Milliarden.
Hat aufgehört, das Einzelreporting im Geschäftsbericht auszuweisen. Also 5 Milliarden. Das heißt, die haben im Hochpreisland Schweiz eine Nespresso-Fabrik gebaut, die 10 Milliarden Kapseln herstellen kann. Und mittlerweile ist der Preis ja 40 Cent plus. Heller Wahnsinn. Man sieht, es geht also quasi mit einem Instrumentarium, dass ich sage, ich schaue mir die Werte an, die das Produkt oder die Produkte im Markt generieren. Ich schaue mir, wo kann ich, und da kommen wir dann zum Instrumentarium, was die Blue Ocean Strategy anwendet, sogenannte Aktionsfelder. Ich gehe an jede einzelne Wertdimension ran und gucke, brauche ich das oder kann ich das Ganze wegtun? Ich komme gleich nochmal zum anderen Beispiel. Muss ich was total steigern, also zum Beispiel Exklusivität oder halt den Druck in der Kaffeemaschine, kann ich was reduzieren und was brauche ich an neuen kreativen Komponenten, die ich dem Produkt und den Innovationen hinzufüge, dass es so ein Alleinstellungsmerkmal hat, was dann die Preissensitivität der Käuferinnen und Käufer sozusagen eliminiert.
Ja, ist schon unfassbar, wie viel Geld KonsumentInnen dafür bereit sind, auszugeben für einen Espresso-Kapsel.
Ja, und man hat da tatsächlich, also wenn man es hochrechnet auf einen Kilopreis, ich meine, dann landen wir, glaube ich, bei 80 Euro. Ich habe es nicht nachgerechnet, aber es ist also 80 Euro für einen Kilo. Ich selber habe mittlerweile auch einen Siebträger umgeschaltet und noch eine Mühle dazu geschossen.
Auch ein ganz schön professionelles Setup, das Sie da haben.
Ja, ja, aber noch im Low-Level, also im Low-Cost, relativen Low-Cost-Bereich, kostet das Equipment aber halt in Anführungszeichen nur 300 oder 350 Euro. Aber Nespresso hat natürlich gesagt, okay, wir verkaufen die Maschinen für 100, schenken erstmal 200 Kapseln dazu oder so. Ne? Also was Philips und Sensei auch gemacht hatten, ist erstmal 200 Pads dazu schenken. Und dann verdienen wir die komplette Kohle quasi dann über das Refill und die Kapseln. Ich habe vorhin gesagt, mit diesem Instrumentarium, mit diesen Aktionsfeldern rangehen, was kann man sozusagen ganz eliminieren beispielsweise. Ich habe ein sehr schönes Beispiel, dazu muss ich aber vorher noch was erklären. Wenn man Innovationsworkshops mit der Blue Ocean Methode macht, dann bieten Kim Chan und René Morbonnier, die beiden Erfinder, vom INSEAD in Fontainebleau, eben 6 verschiedene Innovationspfade an. Die sagen also, guck dir das mal an, guck dir an, wo der rote Wettbewerb ist, wo die einzelnen Wertdimensionen sind, was kreiert also einen Kundenwert und schau dann auf einem bestimmten Pfad, wie du diese einzelnen Werte veränderst oder welche dazufügst. Wir nehmen Beispiel, den Pfad, der sich am leichtesten für mich erklären lässt, ist der Pfad jenseits existierender Kunden. Also vor vielen Jahren, einige von uns sind ja ab und zu zumindest in Fitnessstudios, vor vielen Jahren kam schon wieder ein Schweizer, Herr Kiesler, auf die Idee, Fitnessstudios aufzumachen. Und zwar für jenseits existierende Kunden, also ältere Leute, also 50 plus, Klammer auf, also wer heute in normale Fitnessstudios geht, sieht, dass das heute nicht mehr valide wäre als Ansatz, weil da sind jede Menge 50 plus, also sprich Altersgenossen von mir unterwegs. Aber was hat Kieser damals gemacht? Die haben sich das alles angeschaut und haben gesagt, also was brauche ich gar nicht? Zum Beispiel keine Ausdauergeräte. Es gibt keine Laufbänder, Fahrräder etc. Null. Was brauche ich noch nicht? Ich brauche keine Musikanlage. Ich brauche keine Kurse. Ich brauche keine schicken Umkleiden. Ich brauche keine Sauna, keinen Wellnessbereich. Und Sie sehen schon, also wenn man jetzt Kieser sich anschaut im Vergleich zu normalen etablierten Fitnessstudios, die auch dann 50, 60 Euro kosten im Monat, dann hat Kieser das alles nicht. Aber was haben sie total ausgebaut? Trainer. Das heißt, also sie haben Geräte, sie haben top ausgebildete Trainerinnen und Trainer und eine unheimliche Betreuungsintensität. Also von daher typisches Vorgehen. Ich gucke mir den Markt an. Ich setze mich selber auf den Pfad und sage, also ich gucke mal, wen habe ich denn nicht? Jenseits existierender Kunden. Und dann schaue ich mir an, was ich dann Neues kreieren kann. Und das hatten wir ja auch in der letzten Folge. Ne? Also man nimmt also mit diesen Innovationsmanagement-Instrumentarien, geht man einen systematischen Ansatz, um dann kreativ zu werden. Das ist kein Widerspruch, sondern ich habe die Systematik, ich habe das Vorgehensmodell und ich komme dann aber in einem richtigen Setting mit den richtigen Leuten auf großartige neue Ideen.
Gibt es da noch Beispiele, die nicht aus der Schweiz kommen oder können das nur die Schweizer?
Wir können da mal gucken. Ich erkläre nochmal, was es noch für Pfade gibt, aber nur diejenigen, die sich sozusagen in einem Audioformat auch entsprechend gut erklären lassen. Also es gibt beispielsweise den Pfad, komplementäre Produkte und Dienstleistungen sich anzuschauen. Also was kann ich denn zusätzlich zu dem, was ich an Produkten und Dienstleistungen anbiete, was kann ich denn dann noch zusätzlich dazu bauen, was entsprechende Profitabilitätspotenziale hat? Also das wäre eine Möglichkeit. Klassisches Beispiel, also stellen sich alle so eine klassische Buchhandlung vor. Also wahnsinnig viele Regale bis oben hin und alles nur Bücher. Und also klassischer Barnes & Noble Style aus dem letzten Jahrhundert. Oder wenn Sie heute zu Wungdubel oder Thalia oder wo auch immer reingehen. Areas, wo sie sich hinsetzen können, wo sie Bücher mitnehmen können, wo sie sich einen Kaffee ziehen können. Stellen Sie sich mal vor, also wenn Sie Ihre Oma fragen, wie ist denn das, kannst du in der Buchhandlung in den Büchern dort schmökern und gleichzeitig einen Kaffee trinken, dann hätte die wahrscheinlich gesagt, oh Gott, dann kannst du ja Sauerei machen und das Buch versauen. Aber das sind so Sachen, wo man dann sagen kann, okay, was kann ich denn zusätzlich anbieten und was kann ich dann entsprechend zusätzlich verkaufen. Und so kommt man dann halt vielleicht auch auf Ideen, dass man eben auch in andere Devices geht, also auf Deutsch in andere Möglichkeiten, das gedruckte Wort zu konsumieren. Und das sind zum Beispiel E-Reader, wo jetzt eben die großen Ketten quasi ihre eigenen E-Reader haben und dann entsprechende Abonnementmodelle damit vertreiben.
Das sind also die Komplementären, wenn man dazu einen Geschäftszweig miteinander kombiniert.
Genau, das wäre ein weiterer Pfad gewesen von 6 insgesamt. Was auch ganz, ganz interessant ist, ist das Thema Emotionalität und Funktionalität. Wenn ich mir die Kaufmotive anschaue, warum kauft jemand was? Also ich nehme mal ein Beispiel, schon wieder ein Schweizer Beispiel. Was die Schweizer Uhrenindustrie gerettet hat, war die Swatch. Nicolas Haig, ich habe ihn tatsächlich persönlich kennengelernt, voll wahnsinnig cooler Typ, also in den 90ern, also ein älteres Männchen, ne? So ein kleiner Kerl, hat an jedem Arm 2 Armbanduhren von Swatch und toller Mann, hat er auch den Smart entwickelt, also ein total innovativer, kreativer Typ. Was hat er gemacht? Wenn man sich das mal anguckt, Uhren zu dem Zeitpunkt 80er, wo es dann mit der Uhrenindustrie langsam bergab ging. Da hast du eine Uhr bekommen, naja, vielleicht, wenn du in die Schule gekommen bist, zur Konfirmation oder so, zur Hochzeit und zur Pensionierung. 4 Uhren fürs Leben. Das war's. Und Nicolas Haig hat dann gesagt, ey, wir gucken mal, was kann eine Uhr noch emotional? Und hat dann bunte Editionen gemacht, hat gesagt, hey, du brauchst ganz viele Uhren für jeden Tag eine andere. Je nachdem, in welcher Stimmung du bist. Und ich habe dann tatsächlich, also Ende der 90er, nachdem ich ihn kennengelernt hatte, hatte ich dann irgendwie, glaube ich, 20 oder 25 Swatch-Uhren. Das schönste Modell war davon von Sydney zur Olympiade in Sydney 2000. Eine extra Edition, die war so ein bisschen sportlicher. Und die haben alle halt nur damals 100 Mark gekostet, also Ende des letzten Jahrhunderts. Was natürlich dann relativ wenig war. Aber wenn du dann halt ständig neue Uhren kaufst, dann ist eben auch daraus, und das hat, wie gesagt, die ganze Schweizer Uhrenindustrie gerettet. Also funktionale, emotionale Kaufmotive und sich eben anzugucken, was können denn die Produkte noch mehr oder wo könnte ich zur Funktion Emotionen bringen oder wo könnte ich zur Emotion noch zusätzliche Funktionen bringen.
Gibt es auch ein Beispiel, wo das andersrum funktioniert, wie Sie eben gesagt haben, dass man zur Emotion noch eine Funktion dazu bringt? Ich stelle mir das schwieriger vor.
Also muss ich ganz ehrlich sein, habe ich noch nie drüber nachgedacht, weil ich es im Prinzip tatsächlich immer andersrum gesehen habe.
Wäre auf jeden Fall mal ein spannender Ansatz, den man ausprobieren könnte. Ich fasse an dieser Stelle mal kurz zusammen. Wir haben jetzt schon 3 Pfade kennengelernt. Bei dem ersten Pfad ging es darum, dass man sich mal umschaut, was für Kunden gibt es denn der jenseits bestehenden noch? Das war das Beispiel mit den Fitnessstudios. Das zweite Beispiel war dann das mit den Buchhandlungen. Da ging es um komplementäre Märkte. Was kann man miteinander verbinden? Und jetzt das dritte Beispiel mit den Uhren. Da ging es darum, Funktionalität mit Emotionalität zu verbinden. Welche Pfade gibt es denn da noch? Sie meinten, es gibt insgesamt 6. Wie sehen die anderen 3 Pfade aus?
Der 4. Pfad ist relativ einfach. Man betrachtet nachhaltige Trends. Man schaut Digitalisierung, man schaut neue Plattformen, also neue Geschäftsmodelle, Plattformmodelle. Man schaut sich verschiedene Trends an. Und was wir mal in einem Workshop gemacht haben, das war sehr lustig, für Babywalz, da haben wir uns nachhaltige Trends angeschaut, nämlich zum Beispiel, dass es im Internet immer mehr Abonnements gibt, also beispielsweise ein Sockenabonnement von Falke. Und also der Mann bestellt im Abo schwarze Socken und kriegt dann halt alle 2 Monate 3 Paar neue schwarze Socken. Und daraus haben wir dann halt das Abo für das gemacht, was man halt für die Babys im Abo braucht. Also dass man halt so Abo-Modell nach halt Million Dollar Shave Club, gleiches Modell, also dass man sich solche erfolgreichen Sachen anschaut.
Wie auch zum Beispiel der Female Company aus Stuttgart von der HDM.
Genau. Ne? Also da gibt es eine ganze Menge von Sachen, die auch, also im wahrsten Sinne des Wortes nachhaltig sind, also sustainable im Sinne von umweltschonend, aber auch nachhaltig im Sinne von Technologie und Entwicklung, dass man sagt, naja, das geht jetzt nicht mehr weg. Also digital und Plattform geht nicht mehr weg. Also was kann man daraus für Ideen generieren?
Und was sind dann die letzten beiden
Pfade? Die letzten beiden Pfade, die sind ein bisschen komplexer. Der Pfad Nummer 5 heißt Jenseits strategischer Grenzen und bedeutet, dass ich mir genau nicht meinen Markt anschaue, sondern sage, was gibt es denn für Player draußen, die ganz andere Sachen machen? Also wir haben mal, das ist wirklich ganz viele Jahre her, also 25 Jahre, hatte ich ein Projekt, wo wir geschaut haben, wie funktionieren denn Netzwerke, und wir haben tatsächlich für einen großen Stromversorger ein Projekt gemacht und haben gesagt, also wie funktioniert ein Netz, und haben dann mit der Babyphone-Technologie Internet-Connections über Steckdosen generiert. Dass wir gesagt haben, wie funktioniert ein Netz? Und das Stromnetz ist natürlich auch ein Netz. Und das ist aber natürlich ein völlig anderes Netz, also jenseits strategischer Grenzen. Und da ist auch die letzte Methode, alternative Geschäfte und Branchen. Also sich wirklich ganz andere Sachen anzuschauen, zu gucken, was können die, was machen die besonders, warum. Also was immer wirklich auch eine große Motivation ist bei so Workshops, ist, sich Branchen anzugucken, die ganz viel Geld verdienen. Und man denkt, warum verdienen denn die so viel Geld? Was machen die denn? Und das ist immer wieder bei meinem Ursprungsthema zu sagen, also wenn mir das gelingt, einen blauen Ozean zu finden, gelingt mir auch meistens eben die Preissensitivität der Kundinnen und Kunden in diesem Segment relativ bedeutungslos zu machen.
Haben Sie dafür auch noch ein Beispiel?
Bionade. Die Gründer, also das ist eine alte Brauerfamilie gewesen, und denen ging schlecht mit ihrem Bierabsatz. Also das war wirklich, und der Vater dieser Brauerei, Peter, hat immer so gerne rumexperimentiert mit Fermentierungsgeschichten und hat da eben in dem Landstrich, wo die zu Hause sind, eben ganz viele Holunderfelder gehabt und hat dann einmal ausprobiert, wie es denn ist, wenn er mit Holunder als Basis da so ähnlich machen wird wie mit dem Bier. Und daraus ist ja ein wahnsinniges Geschäftsmodell geworden. Die haben sich erfolgreich viele Jahre haben erfolgreich verhindert, dass sie übernommen werden, also haben nicht verkauft, bis am Schluss das Angebot so hoch war, dass sie dann doch verkauft haben irgendwann an einen der großen internationalen Getränkekonzerne.
Ich kann mich auch noch erinnern, Bionade waren wirklich so die ersten auch mit solchen Getränken in der Form, in der Flasche, ja. Sah auch gut aus und eine super Alternative zum Bier.
Ja, absolut.
Am Nachmittag und am Abend, also ich war immer großer Fan.
Und das Thema Preissensitivität, das ist eines meiner Lieblingsbeispiele, um das Wort überhaupt zu erklären, war folgendermaßen, also ich weiß nicht, könnte sein, dass Sie sich nicht erinnern, also der Kasten Bionade kostete ursprünglich 12 Euro, der Kasten. Mhm. Und dann ging Holunder aus, also das heißt, sie konnten gar nicht mehr so viel anbauen und die Flaschenkapazität der Brauerei war auch erfüllt und so. Und dann haben sie auf einen Schlag von 12 Euro auf 18 Euro erhöht. Die Hälfte erhöht. Und dann haben alle gesagt, kannst du doch nicht machen, ist doch Wahnsinn, wird keiner mehr kaufen. Nichts mehr. Das heißt also, die haben tatsächlich eben, natürlich ist der Absatz erstmal ein bisschen eingebrochen, klar, man überlegt sich dann halt schon. Aber der Umsatz ist überhaupt nicht eingebrochen, also Hälfte mehr pro Kasten. Das haben die locker aufgefangen, haben keinerlei Umsatzeinbußen gemacht und haben nachher wieder das Ding hochgefahren bis am Rande der Kapazität.
Was eine Erfolgsgeschichte. Das ist wirklich ein super Beispiel, um das Wort Preissensitivität zu erklären.
Ja, und so gibt es eben im Kern immer eine Erkenntnis. Also die Nutzwerte, die Produkte und Dienstleistungen generieren für die Kundinnen und Kunden. Ganz genau ins Auge zu fassen und zu gucken und zu untersuchen und zu sagen, ist das in der richtigen Qualität und welchen Preis kann ich dazu verlangen? Also die siebte Dimension übrigens in diesen Value Charts, die man zum Start von solchen Workshops eben aufzeichnet, ist immer der Preis. Also was ist es dem Kunden wert? Also je höher, desto mehr ist es dem Kunden wert. Und da kann ich eben dann entsprechend idealerweise diesen blauen Ozean aufmachen.
Vielen herzlichen Dank, Professor Eichsteller, dass Sie uns die Blue Ocean Strategy vorgestellt haben. Und dann beenden wir unsere fünfte Folge an dieser Stelle. Und ich freue mich schon wieder aufs nächste Mal und sage Tschüss. Ciao.
Ciao.